Hallo Alex.
Hallöchen, Danny.
Ich hoffe so sehr, dass dein Thema heute etwas mit Essen zu tun hat. Denn am Anfang habe ich ein Wort mitgebracht, was mit Essen zu tun hat und mich total von Westdeutschen unterscheidet. Was haben nur Ossis und Wessis nicht? Und es ist nicht Broiler. Und am Ende zeige ich dir den großen Konflikt meines Lebens anhand eines Fotos, das ich mitgebracht habe als Heimaterinnerung, weil mich haben, und es ist nicht Broiler, ein Essen in den Wahnsinn getrieben. So, das war die Zusammenfassung, guck mal, die ich versprochen habe. Wie bei der Sendung
Ja,
mit der Maus.
und mein Thema hat überhaupt nichts mit Essen zu tun.
Seid gespannt auf die Ostsee.
Mir fällt nicht mal ein Witz ein, obwohl es möglicherweise was mit Witz zu tun hat. Das ist
Dann
mein
denke ich mir
Teaser.
gleich einen aus. Herzlich willkommen bei den Ostkindern. Diesmal nicht 4 Monate später.
Ja.
Ich finde, das muss man ja auch positiv mal erwähnen, dass wir, also wenn man auch öfter, weißt du, dass man uns wieder freuen, also uns nicht nur
Ja.
entschuldigen, sondern auch motivierend.
Genau. Heute ist nicht das Motto Entschuldigung. Heute ist
Nein.
es super, dass wir so schnell schon eine nächste Folge haben.
Wenn euch das gefällt, übrigens, ihr könnt kommentieren. Wie geht das eigentlich, Alex? Haben wir lange nicht erzählt. Wie kann man hier Mitglied werden in unserer Pionierblase, in
Also
unserem
erstmal
Kollektiv?
ist es sehr einfach. Es gibt eine Webseite, also das ist für die, die klassische Medien kennen, ostkinder.eu, ja genau, EU wie Europa. Da sind natürlich alle Kontakte drin. So, die meisten von euch kennen das ja schon. Per E-Mail könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt uns natürlich auch eine Rezension schreiben. Auch das lesen wir und motiviert uns total. Und wenn ihr natürlich auch uns noch 5 Sterne dabei gebt, richtig toll. Dann gibt es natürlich noch auf Instagram die Möglichkeit, über Signal, iMessage, WhatsApp. Also wir haben ordentlich was an Kanälen zu
Ich möchte
bieten.
hier an dieser Stelle korrigierend eingreifen, denn Rezension schreiben ist schwerwiegend. Man nimmt sich immer vor, ich müsste ja, könnt ja auch mal ein paar Sätze schreiben und das ist total anstrengend. Sterne geben allerdings total einfach. Das heißt, ich würde es umdrehen. Lieber 5 Sterne geben und nur Toppi schreiben, anstatt versuchen, sich eine lange Rezension aus dem Leib zu leiern und deshalb keine Sterne geben. Verstehst du?
Das stimmt. Okay, dann
Wir
erst
nehmen
Sterne.
Sterne so viel wir kriegen können. Wir
Und
sind
bei
Ossis.
Spotify kann man ja auch nur Sterne vergeben. Also kurz gesagt, wir freuen uns sehr darüber und es gibt tatsächlich auch eine Kommentarfunktion seit einiger Zeit in Spotify, wer es noch nicht entdeckt hat. Könnt ihr also auch gerne nutzen, vielleicht auch mal Nachfragen stellen oder ihr wisst, wir haben häufiger auch mal im Podcast selber eine Frage und da ist es dann manchmal für diejenigen, die Spotify zumindest haben, einfacher mal schnell auf die Frage zu antworten.
An alle Menschen, die uns über Spotify gerade hören, jetzt der Aufruf, uns 5 Sterne zu geben. Und wir machen auch so lange Pause, bis ihr es gemacht habt. Hier passiert
Und
jetzt
es
einfach mal
gibt
eine Minute. Gartner, Alex, wir machen jetzt
da,
Pause, bis die
also.
Leute uns die Sterne gegeben haben.
Boah,
So.
das kann ich kaum aushalten.
Wir machen einfach mal nichts. Die Leute sind jetzt gerade beschäftigt, hören uns nicht zu. Die müssen jetzt gucken, wie mache ich das bei Spotify. Und dann klicken die zurück zum Podcast und zum Kanal. Und dann müssen die erst ewig überlegen. Und dann haben sie sich verdrückt wegen der dicken Finger und trinken erst 3. Und dann sagen, ah, nee, ich wollte doch 5 Sterne geben. Und das dauert halt seine Zeit.
Na gut. Und für diejenigen, die Podcast-Addict haben, die können auch 5 Sterne jetzt machen.
Sagt mir gar nichts.
Ja, das kannst du mal sehen. Man kann uns auf vielfältige Weise besternen. So,
Wir
das
kommen
muss
zur
jetzt
ersten.
aber gereicht haben.
Das hat gereicht. Wir kommen zur ersten Rubrik und die heißt das Wort. Und ich bin ganz stolz, dass ich es heute mitbringen darf, denn dieses Wort liegt mir schon lange auf der Zunge, so gesehen. Es geht um Essen.
Jetzt ja.
Mein Wort, das ich mitgebracht habe, ist der Döner. Mich zu diesem Wort wegen dem Broiler letztes Mal. Aber es gibt eine Sache, die vielleicht nur mich, aber vielleicht bin ich nicht der Einzige in meiner Alterskohorte, unterscheidet Ostdeutsch zu Westdeutsch. Und zwar kann ich dir genau sagen, wann ich meinen allerersten Döner gegessen habe.
Na dann, in
Weil,
Köln?
nein,
Das ist ja, okay.
in Leipzig. Da war ich 11 Jahre alt und mein Bruder, der wohnt in Leipzig und da war ich übers Wochenende zu Besuch und der sagte, ess mal einen Döner. Ich habe den nie gegessen, wusste gar nicht, wie es geht. Und an so einer Straßenbahnhaltestelle im Markkleeberg vom Weg zu Leipzig wurde ein Döner gekauft. Ich biss rein und dachte, das ist das Geilste, was ich in meinem Leben je gegessen habe. Aber es unterscheidet mich natürlich, weil dasselbe, das ist das McDonald's-Phänomen auch. Westdeutsch sozialisierte Kinder in unserem Alter haben so früh die Sachen ja gekriegt, dass du gar nicht weißt, ne? So.�                                                                                                                                                                                                                                  ││     ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ also wann hast du das erste Mal das A-Team geguckt? Das weißt du ja normalerweise nicht, wenn du damit sozialisiert bist. Aber dass bei mir ja dieser Umbruch gab und dass einmal 1991 wurde oder nee, 92 diesen Döner gegessen habe, hat sich das bei mir in meine Erinnerung reingefressen. Und das ist mein größter Luxus, den ich heute habe, auf jeder Cocktailparty, dass ich erzählen kann, wann ich meinen ersten Döner gegessen habe.
Aber hast du eine gute Erinnerung dran oder erinnerst
es
du dich
nur, dass du ihn gegessen hast? Es war eine Offenbarung. Seitdem habe ich Döner geliebt. Ich finde, also ich habe diesen Döner gegessen als 11-jähriges Kind. Ich habe ihn ganz gegessen, das schaffe ich heute, also wie ich es überhaupt geschafft habe damals, ich war ja klein. Und heute schaffe ich ja manchmal nicht einen ganzen Döner. Und ich habe die einfach in mich reingemümmelt und gestopft. Und es war einfach das Beste, was ich je gegessen hatte. Das ist meine Erinnerung. Dieses fleischige, triefige, fettige, gegrillte mit diesem frischen Gemüse, dieses kalt heiß, dann diese Cocktailsoße, dieses, was so ein bisschen auf der Zunge brutzelt, weil ich glaube, ich sehr viel Geschmacksverstärker drin, was ich erzähle. Und einfach dieses ketchupige, mayonnaisig, fettige und dann dieses trockene Brot, was so knuspert in den Händen. Weißt du, wenn man so, das beste Dönerbrot ist ja, wenn das so ein bisschen zu lange geplättet ist und man so mit den Fingernägeln so leicht reingreift. Weißt du, dass das so,
also. Oh, wow, so viel Liebe
Ja, ich bin ja Döner. Fan des klassischen Dönerfladenbrots, des Dreieckigen, weil ich mag diese modernen Selbstgebackenen, die jetzt meist ja so U-Boot-förmig, so zigarrenförmig, da bin ich gar nicht so Fan von, weil die mir zu fluffig sind.
Ich muss dir jetzt wirklich was gestehen. Ich glaube, einige Leute werden denken, was, das kann ja überhaupt nicht sein.
Was, das kann ja überhaupt nicht sein.
Meinen ersten Döner habe ich tatsächlich erst in Köln gegessen.
So, siehst du, du weißt es aber auch noch.
Nee, ich weiß nicht, wo in Köln. Na,
das ist egal, du weißt noch, dass du, also welcher Mensch, der nicht in Ostdeutschland sozialisiert ist, ist jetzt meine These, weiß denn noch, wann er seinen ersten Döner gegessen hat? Niemand. Das passiert nur Leuten wie uns alle, die Verzicht hatten in der Kindheit, die sowas ja gar nicht, wir kannten ja sowas gar nicht, wir hatten ja nichts.
Wir hatten keine Teigtaschen, Fleischtaschen. Jetzt kommt aber noch hinzu, also erstens, ich habe erst in Köln gegessen und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich es in Köln auch gegessen habe, weil ich einfach wirklich nicht wusste, was ein Döner ist.
Und mir ging es so mit Shawarma jahrelang. Ich hatte Shawarma, habe ich das erste Mal in Berlin gegessen, da war ich 30 und ich habe es auch nie gegessen, weil ich nicht wusste, was es ist.
Ja, und ich habe mich nicht getraut, was ja eigentlich total bescheuert ist. Ja, also ich glaube, ich habe Sushi vorher gegessen, bevor ich einen Döner gegessen habe. Ja. Also was sagt das über mich aus? Weiß ich nicht. Aber es ist
nichts,
nicht
denn meine Mutter hat folgende Geschichte, liebe Renate, falls du das hörst, ich hoffe, ich darf sie erzählen, hat bei ihrem Rewe einen türkischen Metzger, so der das betreibt, und meine Mutter wollte Jägerschnitzel machen. So, jetzt wusste der aber nicht, was Jägerschnitzel ist, und hat meine Mutter in der Schlange erklärt, was Ostdeutsch Jägerschnitzel, die braucht dicke Scheiben Jachtwurst, so. Und da hat sich eine Frau hineingemischt, die gesagt hat, ah, Jägerschnitzel, das kenne ich, das habe ich mal gegessen, als ich mal Besuch in Dresden war. Und da entspann sich ein Gespräch über 10 Kunden an dem Metzger, und seitdem hat meine Mutter sehr gut bedient, weil sie kulturelle Vielfalt reingebracht hat. Jetzt wird sie damit Handschlag begrüßt. Und kriegt immer jetzt die Jägerschnitzel, also kriegt jetzt immer die Jachtwurstscheiben so dick, wie sie möchte, weil jetzt alle verstanden haben, warum.
Weißt du, was total schlimm ist, dass schon bei der letzten Folge ich irgendwie total hungrig aus dieser Folge rausgekommen bin.
Das wird nicht besser, wenn du mein Wort, wenn du am Ende mein Mitbringsel.
Also. Dann ist ja gut, dass ich das Thema, mein Gott, wie viel Energie in Döner drin steckt, ne?
Ja, vor allem, ich bin noch lange nicht fertig, weil ich habe das Wort nämlich auch mitgebracht. Wir hatten das letzte mit Steinmeier jetzt vor einem Jahr oder zwei, wo der doch den Dönerspieß mitgebracht hat, als war die deutsche Wirtschaft in der Türkei, das war nicht so gut angekommen. Aber der Döner bis heute so eine Kulturanzeiger ist. Ich kann das gar nicht erklären. Also beispielsweise, ich konnte ja in Leipzig erst den ersten Döner essen in meinem Leben, weil damals, da wo ich herkam, im Köfferkreis offensichtlich keine existierte. Kein Dönerverkauf. Und dann jetzt zum Beispiel, ich immer noch erstaunt war, und zwar, das ist ein paar Jahre jetzt her, gab es da, wo unser Bungalow ist, unser Ferienhäuschen, unsere Datsche, auf einmal in dem kleinen Bra einen Dönerladen. Und das hat mich immer noch, wo ich dachte, ach, jetzt gibt's hier einen Dönerladen. Es hat, also, wer hätte das denn gedacht? Hier. Also es hat immer noch diesen Kulturanzeiger der, weiß ich, der kulturellen Durchmischung, Vielfalt, wie auch immer. Ich kann es gar nicht, aber weißt du, was ich meine?
Naja, wir haben ja dieses Phänomen, dass ja in Ostdeutschland wir eben ganz viele vietnamesische Migranten hatten. So, und dadurch hatten wir, also Anfang der 90er gab es ja ganz viele auf einmal so diese China-Restaurants, so gebratene Nudeln
das
mit Hühnerfleisch.
Das hatten wir ja schon als Thema, dass so die Vietnamesen dachten, also gesagt haben, wir machen China-Restaurant.
Genau, und das war aber für mich, also dieses Phänomen, also chinesisch essen, man muss das ja in Anführungszeichen setzen, dass Für mich war das sozusagen so eins der ersten, sagen wir so, neuen Essarten, die man so im Osten hatte. Und hier natürlich ist der Döner, hat sich natürlich auch wahnsinnig verbreitet durch sozusagen die türkischen Migranten oder deutsch-türkischen Migranten, die im Prinzip die ganzen Dönerläden dann da hatten. So, und bei uns zum Beispiel in Rostock, es hat ewig gedauert, bis wir mal einen Dönerladen hatten. Mhm. Und ich sage das jetzt immer so, das soll jetzt nicht böse klingen, aber der einzige Türke, den wir kannten, ja, das war jemand, der Obst und Gemüse verkauft hat. So, und der war 10 Jahre lang auf dem Wochenmarkt, der immer samstags war, riesengroß. Der wurde auch von Jahr zu Jahr immer kleiner. Also man merkte, je mehr Supermärkte kamen, desto kleiner wurde dieser Markt. Er hatte irgendwie früher noch, der war so groß, dass der im Prinzip riesige Parkplatzfelder eingenommen hatte. Und das letzte Mal, als ich dann irgendwie mit meinem Vater darüber ging, war das so überschaubar, dass es irgendwie nur noch ein Viertel oder ein Fünftel der Größe war und auch viel weniger Leute. Aber für meinen Vater war es zum Beispiel immer wichtig, so der Markt war tatsächlich für ihn sowas, man unterhält sich, so wie du gerade das mit deiner Mutter erzählt hast und der Jägerschnitzelbedienung sozusagen. Und dieser Türke, der hat dann im Prinzip, das war sein Aufstieg, nenne ich es jetzt mal so, also dass der nicht mehr auf dem Wochenmarkt stehen musste, sondern dass der den alten Blumenladen übernommen hat und dort dann Obst und Gemüse verkaufen konnte. So. Und der Dönerladen, der praktisch, also der erste Dönerladen quasi in Rostock-Lichtenhagen kam, das ist, glaube ich, noch nicht mal 10 Jahre her. Mhm. So. Und ansonsten kennt man noch so einen im Stadtzentrum. Also es ist sehr überschaubar. Und ich meine, für uns jetzt in Köln oder diejenigen in Berlin, die können jetzt nur den Kopf schütteln, weil wir, also wenn wir hier nur die eine Straße runtergehen, die Zülpicher Straße, für diejenigen, die aus Köln sind, wissen sofort Bescheid. Da sind ja schon mehr Dönerläden, als Rostock, glaube ich, zusammen hat. Also nur auf diesem kleinen Straßenabschnitt. Und dadurch, und jetzt kommt nämlich noch ein, die Konkurrenz ist dadurch größer. Und dadurch ist die Chance, dass man einen viel besseren Döner bekommt als in Rostock, schon mal deutlich größer, meine These. Also an der Stelle ist Marktwirtschaft und Konkurrenz ganz hilfreich.
Und ich habe die Geschichte noch niemandem erzählt, außer dir, Alex. Du bist der allererste, dem ich die erzähle. Ich muss ja auch an Döner heute nachdenken, weil als ich 15, 16 war, habe ich angefangen, mit meinem Führerschein zu arbeiten und habe ich erzählt, im Kaufland für Maggi Regale eingeräumt. So, 5 Mark die Stunde habe ich verdient. So, und da gab es ein richtiges kleines Dönerrestaurant in diesem Kaufland. Das gibt's heute, glaube ich, noch. Und da arbeitet ein sehr süßer Typ. Und ich glaube, ich war ein bisschen verliebt. Und war, nachdem ich immer Maggi Regale eingeräumt habe, für 9 Euro dann Dönerteller essen, der viel zu teuer war für mich, weil ich meine 5 Euro nicht, ich habe quasi 10 Euro verdient und 9 Euro ausgegeben. Nur weil der so nett war und immer ein bisschen unterhalten, aber jetzt nur so Hallo und Tschüss, aber der hat ein ganz tolles Lächeln gehabt und ich fand ihn immer sehr hübsch anzusehen. Und habe dann, wenn ich meinen Dönerteller reingemümmelt habe, halt meiner unglücklichen, verliebten Fantasie freien Lauf gelassen. So. Das ist meine Geschichte auch zu Döner.
Es gibt nichts Romantischeres, oder? Als einen Dönerteller essen.
Das war schön, ja.
Nee, ich muss noch eine Sache sagen, die mir auch peinlich ist. Ich hatte ja noch kurz angefangen, dass ich ja in Köln auch lange Zeit keinen Döner gegessen habe, weil ich nicht wusste, was es ist. Mhm. Und dann das lässt sich aber noch ein bisschen steigern. Also anstatt das irgendwie zu probieren, und ich kannte ja auch niemanden, der mir, alle Leute habe ich gekannt, die einen Döner gegessen haben, aber ich habe nie gefragt. Und dann war ich so gehindert, also ich mir gar nicht die Mühe gemacht habe, mal einfach zu googeln, also was ist zum Beispiel Dürüm und diese ganzen anderen Unterschiede. So. Und allein, weil ich sozusagen mich nicht getraut habe, es auch richtig auszusprechen oder zu wissen, was es ist. Also ich bin tatsächlich einer von diesen Menschen gewesen, die davon profitiert haben, dass man irgendwann mal Döner-Sandwich geschrieben hat. Ja. Weil da habe ich irgendwie verstanden, was es ist, und vor allen Dingen Bilder.
Ich teile vollkommen, dass ich bin auch Nummernbesteller. Ich freue mich immer, wenn ich auch jetzt gerade, ich liebe thailändisch zum Beispiel. Und ich wüsste theoretisch auch, wie man es ausspricht mittlerweile, weil die wiederholen ja immer, die möchten das und das. Aber ich frage trotzdem, ich hätte gerne die Nummer 9, weil ich mich immer so kulturell schäme. Ich hatte bei türkischen Sachen allerdings das Glück, weil ich habe, als ich Zivildienst gemacht habe, hat mir eine türkische Mitarbeiterin, die bei uns den Empfang gemacht hat, mit dem wir sehr viel rumgelungert haben, und die hat mir so einen Crashkurs am Anfang gegeben mit so türkischen Begriffen und so. Wie so Sachen heißen. Was in Köln aber nicht viel bringt, weil das manchmal ja auch gar keine, also klassische Döner-Restaurantbesitzer sind in Köln ja nicht immer Türken. Und dann sprechen die eigentlich Arabisch und du sagst was Türkisch, die verstehen dich überhaupt nicht. Und dann sagt man doch, ich hätte gerne noch die Nummer 4. Peinlich berührt. So, wir machen jetzt die Top 2, Top 3 der, weil es alle interessiert, wir sind ja auch hier so eine Art Gossip-Lifestyle-Podcast geworden, ne? Wir sind ja kurz davor, einen TikTok-Kanal aufzumachen. Die Top 3 der essenskulinarischen Offenbarungen in deiner Jugend und frühen Erwachsenenalter.
Wow, das kommt jetzt aber plötzlich. Ja, das ist.
Ich fange, also bei mir war es definitiv auch Sushi. Das erste Mal, dass ich Sushi gegessen habe, diese Reis mit Lachs, ich liebe ja Lachs roh, ich könnte auf einer einsamen Insel bräuchte nur Wasser und Lachse und ich würde überleben. Dieser Geschmack hat mich damals weggehauen. Dieser Sushi-Reis, der gesäuerte mit Lachs drauf.
Also wenn wir schon von Jugend sprechen, es ist wirklich, was ich schon gerade erwähnt hatte, gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch.
Ja.
So einfach auch und dann noch so einfach diese Sojasauce noch drüber machen.
Oder Röstzwiebeln, gab es bei euch immer Röstzwiebeln?
Das war ja irgendwie. Ja, gab es auch noch dazu. Und für mich ist das einfach, das ist so, es war jetzt nicht unbedingt eine kulinarische Offenbarung, aber es hat anders geschmeckt als die Sachen, die ich vorher gegessen habe. Und mein Problem ist ja, ich kann zum Beispiel bei vielen thailändischen Sachen nichts essen, weil da irgendwie Kokos drin ist oder so. Ich bin dann leider allergisch gegen viele Sachen. Und deswegen ist heute immer noch der Klassiker, wenn man also irgendwie so ein Asia-Imbiss geht, dann weiß ich, okay, gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch, da kann mir nichts passieren und das esse ich. Was sich verändert hat, ist, ich habe früher die Portionen nie geschafft. Dann, man hatte ja immer noch so diese Heizplatten bekommen, weil das war ja halt Restaurant. Und dann hat man dort dann diesen großen Teller raufgestellt und dann hat man sich von dort dann die Nudeln genommen. Und das habe ich nie geschafft und das war jahrelang, war das immer so, wenn wir zum Chinesen gegangen sind, hieß es immer so, ist nicht so viel zum Frühstück, weil wir gehen heute zum Chinesen. Und sonst schaffst du es wieder nicht. Und heute muss ich immer wieder dran denken, weil ich meistens überhaupt nicht satt werde durch die Portionen. Also entweder sind die Portionen kleiner geworden oder bei mir passt einfach mehr rein.
Warst du ja mittlerweile mal in richtigen chinesischen Restaurants? Da haben wir ja in Köln 2, 3 ganz gute.
Also da habe ich 2 kurze Geschichten dazu. Die eine ist nämlich, in Düsseldorf bin ich mal in ein chinesisches Restaurant reingenommen worden und dort waren tatsächlich nur Chinesen drin, weil das ist ein Konzept, was für chinesische Reisegruppen häufiger gemacht wird. Die werden dann da einfach hingeführt, weil die entweder aus finanziellen Gründen, also dass praktisch man das damit Geld verdienen möchte, oder weil vielleicht auch Chinesen Angst haben, so wie ich, praktisch europäisches Essen erstmal irgendwie anzufassen. Ne? Und die andere Geschichte dazu ist, ich war in China. Und wenn du dort sagst, chinesisches Essen, das ist im Prinzip, wie wir sagen würden, europäisches Essen, was ich gerade gemacht habe. Das ist also an sich, also das ist sehr unklar, was es dann ist, weil es
ist ja ein
allein
sehr
in China,
Land.
Ja, weil es in China so viele unterschiedliche Regionen gibt mit ihren eigenen Essensfacetten, also die sich teilweise gravierend unterscheiden. Und als ich dann in Peking war, war das schon so, da habe ich natürlich auch gesagt, ja, lass uns chinesisch essen. Aber im Grunde genommen musst du sagen, ja, willst du kantonesisch oder willst du die Küche oder die Küche? Und deswegen haben wir dort auch einige Restaurants besucht, die teilweise wirklich sehr unterschiedliche Arten von Essen hatten. Und das wäre nichts Vergleichbares, was ich jetzt hier so überhaupt in Köln jetzt gesehen habe. Mhm. Ja, also ich bin mit vielen Klischees natürlich auch nach China gekommen und ich hatte nicht mit der Vielfalt des Essens gerechnet, sage ich ganz offen.
Ich habe letztens Hühnerfüße gegessen und fand es total traurig. Weil ich dachte, die wären knusprig, aber die waren so gekocht.
Ja, wenn sie knusprig sind, dann kriegt man die ja gar nicht.
Ich dachte, die wären so fried. Ich dachte, die kamen so vom Knochen, wie so bei Kentucky Fried Chicken, weißt du?
Ach so, oh, das war, ach so. Ja.
Okay. Und ich war in Liverpool beim chinesischen Restaurant. Ist auch so ein Restaurant, wo ich hätte gerne das, was die haben, weil man sonst nur die normale Karte gekriegt hat. Muss immer auf dem Nachbartisch zeigen, den Chinesen. Aber ich sag, ich will das, genau alles, das, was die haben, will ich auch haben. Und da habe ich so, ich glaube, Szechuan, so, es gibt so dried, fried oder slow fried beef. Das habe ich lange versucht nachzukochen und bin jetzt richtig gut da drin. Das ist im Prinzip nur Möhren, Hackfleisch, also geslicet Fleisch und dann das ganz langsam frittiert, das so richtig trocken wird, richtig crunchy. Also wie so trockener Rand. Und da machst du ein bisschen, kommt ein bisschen Hoisinsoße dran, Zwiebeln, das war's schon. Sehr viele.
Okay, jetzt haben wir Top 1, Top 2 und Top 3.
Also Sushi war bei mir Top 2. Also Top 2, bei mir absolut 2004 in Nürnberg. Ich war nie Gyros-Esser. Kannte ich auch nicht, wusste ich gar nicht, was das ist. Und hatte Lust und wollte mir so ein Gyros-Sandwich. Und dann fragte dieser Mann, gerne, ich weiß noch, wie heute wir, also ich meine, in meiner Fantasie ist das so eine, hat das alles so geleuchtet, der Raum schon so gottgleich, ob ich Pommes da rein haben will. Und ich dachte, hä? Ich sag ja. Und da habe ich so eine Gyros-Tasche mit Pommes drin gegessen. Und das war auch wieder nach dem Döner 10 Jahre vorher, das ist das Beste, was ich hier gegessen habe.
Mhm.
Hast du schon mal Gyros oder Döner mit Pommes drin gegessen?
Nee.
Er muss das unbedingt mal probieren. Es ist wirklich, man denkt nicht, aber es ist, haut einen weg. Wir haben alle Veganer übrigens verloren mittlerweile in diesem Podcast. Sie sind alle jetzt auf TikTok.
Nee, jetzt komme ich nämlich zu meiner Top 2. Weil es ist gar nicht Jugend. Das ist noch nicht mal so lange her. Mhm. Aber weil wir Döner auch als Thema haben. Ich habe einen vegetarischen Döner in Berlin gegessen. Und jetzt denken natürlich alle, ja, da, wo die immer Schlange stehen. Nee, da war ich aber nicht, weil ich würde nicht so lange Schlange stehen wollen. Aber der hat aber den gleichen Namen, ist in Friedrichshain und hat wahrscheinlich das kopiert und aber nicht die Rechte dran, wie auch immer. Mein erster vegetarischer Döner. Ich hatte eine vollkommen falsche Vorstellung davon, weil ich dachte, vegetarischer Döner wäre eigentlich wie ein normaler Döner, nur ohne Fleisch. So. Und dann sah ich aber schon irgendwie, das sah so ein bisschen anders aus, also weil da ja wirklich so die Kartoffeln teilweise drin sind und noch so also Möhren und das alles angegrillt und so. Und ich habe das gegessen, es war ein so großes Vergnügen. Vielleicht auch, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte. Es hat so gut geschmeckt, dass ich nicht aufhören wollte, dass es aufhört. Also so, das war wirklich ein großes Vergnügen, ja.
Das ist das Beste. Ich auf der Aachener Straße gibt es einen geilen veganen Döner, da war ich mal. Und mein Verdacht, die Soßen da sind so geil, dass ich das Gefühl habe, der lügt. Das ist gar nicht vegan. Ich bin da etwas auf der Spur. Nee, kann ich nur empfehlen. Ah ja, das finde ich ja, das ist das Schönste immer. Was ist so, ne, das hatte ich bei meinem ersten Döner eben auch oder dieser Gyros-Tasche so in der Kind, also mit 11 Jahren, dass man dann da steht und denkt, oh ja, bitte, man muss langsam essen, damit das nicht aufhört.
Ja. Und Top 3?
Ja, Top 1 natürlich, nach der Wende, Kindheit, Jugend, Schokoshake von McDonald's. Was habe ich als Kind diesen Schokoshake bei McDonald's geliebt? Und wir sind nie, immer wenn wir meinen Bruder in Leipzig besucht haben, war dieser große Halle-Saale-Park mit dem großen M nach der Wende und wir sind nie rausgefahren. Ich habe meine Eltern angefleht. Ich will auch nur einen kleinen Cheeseburger. Nie. Ich durfte nie. Und deshalb, ja, und bei uns gab es das ja nicht im Küffer. Da gab es ja ewig kein McDonald's. Also 10 Jahre noch nicht nach der Wende oder so. So. Und dieser McDonald's-Schokoshake, der so dick war, dass man ihn nicht durch den Strohhalm ziehen konnte. So.
Ja gut, jetzt wird's ein bisschen schwieriger, weil jetzt hast du mich auch noch was gebracht. Also ich gebe zu, als Starbucks kam, ich habe sehr viel Milchkaffee getrunken. Das war schon leckerer als alles, was ich vorher so kannte. Ich glaube, es kam auch noch so dieses Internationale so dazu. Ich meine, jetzt ist das ja irgendwie so ausgelutscht.
Es war der erste Laden, wo man denkt, was, öffentliches WLAN? So, man muss kein
Kuh. Also solche Sachen, ja.
Voll hip.
Aber es gibt für mich eine Essensänderung, die ist wirklich viel, viel näher an der Jugend.
Ganz kurz, bevor du sagst, habe ich nämlich eine Geschichte zum Thema Charme, wie man Sachen. Ich war letztens auf Malta und habe ewig nicht mehr bei Starbucks so ein riesen Getränk mit Sahne und so. Habe ich mir bestellt bei Starbucks und dann kam das und dann dachte ich, das ist ja kalt. Da wusste ich nicht, was ich da bestelle. Habe so einen kalten Kaffee mit Sahne drauf gekriegt. So, zum Thema, man weiß nicht, was man. So, Essen aus deiner Jugend.
Genau. Und das war in der Ukraine. Verständlicherweise vor dem Krieg. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was wir dort gegessen haben, weil wir sind ein bisschen außerhalb aufs Land gefahren, also außerhalb von Kharkiv und mit mehreren Leuten. Und es war draußen und es wurde einfach immer mehr Essen hingestellt. Und ich war so satt, dass ich konnte mich nicht mehr bewegen, aber habe mich dann versucht zu bewegen, damit ich hatte das Gefühl, vielleicht kriege ich damit irgendwie die Verdauung irgendwie angeregt. Aber ich war einfach voll. Also es war einfach alles, was dort war, das schmeckte einfach geil. So. Und mir war richtig schlecht. Also vielleicht kennst du das, wenn man so voll gegessen ist, dass man das Gefühl hat, wenn ich mich zu doll bewege, dann kommt es sozusagen, es schiebt sich das einfach wieder durch die Speiseröhre zurück.
Aus den Ohren wieder raus.
Ja. So. Und dann bin ich zurückgekommen und alle haben sich Sorgen gemacht, weil ich auch nicht mal richtig sprechen konnte. Also es war, ich habe mich einfach komplett überfressen als Kind. So. Und dann kam die Frage, noch Dessert? Und ich so, ja. Und dann habe ich, weil ich nämlich an hier so Krebs, ne, also so Pfann, die hatten so Pfannkuchen, also eigentlich Krebs, aber die nennen das ein bisschen anders, aber es ist letztlich das Gleiche. Und als ich die Vorstellung, dass ich das essen darf und ich mag das nur mit Zucker, so, also ich brauche da kein Gelee, Marmelade oder so. Und alle waren entsetzt, weil die haben ja gerade noch gesehen, dass ich mich kaum bewegen konnte und dass mir schlecht war. Aber irgendwie, als ich Krebs gehört habe. Und dann habe ich nicht nur einen gegessen. Ich habe dann sogar noch 4 oder 5 gegessen. Und die rutschten einfach durch. Es war so, mein Körper hat gesagt, ja, dafür haben wir hier noch einen Parkplatz frei. Und das ist eine Essensänderung. Und Pfannkuchen oder so Krebs, Jetzt wundern sich einige, warum ich Pfannkuchen sage, aber in Rostock sagt man Pfannkuchen zu diesen platten Dingern. Mhm. So. Und damit kannst du, also damit werde ich immer glücklich.
Was drauf?
Wirklich nur Zucker.
Zucker oder Puderzucker?
Geht beides. Also früher, weil ich, Puderzucker, das ist ja Luxus. Das muss man ja erstmal malen. Nee, da habe ich dann auch normalen Zucker, kann ich auch drüber machen. Oder auch Zimtzucker, das würde auch noch gehen.
Toll. Guck mal, da hat uns das doch weit geführt. Sehr gut.
Das erinnert mich ein bisschen daran, dass letztens, der Vorname, die Stefanie hat uns ja auch eine E-Mail geschrieben, dass sie gesagt hat, sie mag das, wie wir von 100 auf 1000 Stöckchen und Hölzchen kommen. Und ich würde sagen, das war jetzt ein absoluter
Ich finde, wir sind
Beweis
hart
dafür.
Am Thema geblieben. Erinnerung an unsere Kindheit und Jugend, was das mit Holz zu tun? Essen spielt ein wichtiger Teil unseres Lebens. Ja. Und wir haben Erinnerungen, die wir als Ostdeutsche, ehemals DDR-Sozialierte, anders haben die Leute hier nicht. Die so. Damit aufgewachsen sind.
So.
So. Kleinstädtisch, ich auch. Ja, bei uns gab es ja nichts, kein McDonald's.
Na, Moment. Ich bin Großstädter.
Ja, eben, Rostock. Das ist der Kontrast zwischen uns. Also ich finde das hervorragend ausgearbeitet.
Sehr schön.
Ich möchte jetzt gerne dein Thema wissen, weil ich aufgeregt bin.
Ja. Wir fangen, also du liebst es ja, vorher zu raten, was für ein Thema sein könnte. Ich habe ja schon angedeutet, dass es nicht witzig, aber was mit Witz zu tun haben könnte. Mhm.
Es ist ein Kesselbuntes.
Nein.
Es ist eine Fernsehsendung.
Nein, es ist nicht.
Es ist eine Zeitung.
Oh, es wird wärmer.
Es ist ein, man kann es lesen.
Ja.
Es ist ein Buch.
Nein.
Es ist ein Heft.
Also es gibt auch Bücher, muss man sagen. Also fairerweise warst du da schon richtig, aber ich wollte dich jetzt nicht von der Spur abbringen. Es
Comic.
Ist also ein Heft.
Comic.
Nein.
Text oder Bilder?
Beides.
Das Telefonbuch. Nicht so, du lachst. Ich weiß
aber
es
nein.
nicht. Hilf mir.
Ja. Also, du warst schon sehr, sehr nah dran. Es geht um eine Zeitschrift. Mhm. Und das Besondere an dieser Zeitschrift ist, diese Zeitschrift gibt es noch.
Ach.
So. Und das ist tatsächlich was Besonderes, denn von DDR-Zeitschriften haben nur drei überlebt. Das Magazin, Guter Rat und der Eulenspiegel. Mhm. Und Eulenspiegel ist mein Thema.
Ach, wie schön.
Was sagt dir heute Eulenspiegel was?
Ja, ich weiß, also das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass es eine Satirezeitschrift ist wie die Titanic. Mhm. Und ich habe einmal eine gesehen.
Ja.
Und das ist alles, was ich darüber weiß. Und dass es aus der DDR kommt und das aber lang, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber lange gab. Also dass das durchaus.
Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, den Eulenspiegel gibt es noch, auch als Printprodukt. Mhm. Es gibt auch Bücher, es gibt Kalender, es gibt eine Menge. Also mit anderen Worten, hier handelt es sich nicht um einen Verlierer der Wende. Und wie du schon gesagt hast, also für alle, die das jetzt nicht wissen, das ist also wie gesagt eine Satirezeitschrift und im Prinzip das Gegenstück zu Titanic oder einige kennen es auch noch aus dem Westen, Pardon. So, also da gab es zwei Satirezeitschriften, da die aber nicht unser Thema sind, gehe ich auf die heute auch gar nicht so tief ein. Aber ab und zu wird die Titanic nochmal auftauchen. Ich habe aber dieses Thema gewählt, weil du hast gesagt, du hast es einmal gesehen. Mhm. Ich habe den Eulenspiegel immer gesehen, denn wir hatten ein Abo vom Eulenspiegel, schon zu DDR-Zeiten und tatsächlich bis zum Tod meines Vaters hatten wir ein Eulenspiegel-Abo. Mhm. Also das war auch das einzige Abo, an dem nie zu rütteln war, weil der hat sich immer gefreut, wenn die Zeitschrift kommt. Zu DDR-Zeiten war die tatsächlich noch wöchentlich und jetzt ist sie nur noch monatlich. Für mich war Eulenspiegel auch immer was Tolles. Ich habe die Texte tatsächlich nie gelesen. Ich habe immer die Karikaturen mir angeguckt. Mhm. So fand die toll. Und es gab auch eine Karikatur oder beziehungsweise eine Seite von Karikaturen, die aus anderen Satirezeitschriften kamen, also praktisch so internationale Karikaturen. Das fand ich auch immer spannend, überhaupt zu sehen. Ach, Karikaturen aus anderen Ländern, was finden die denn so witzig? Und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, ich glaube, mal über den Eulenspiegel zu erzählen, lohnt sich, weil es nämlich eben eine Geschichte gibt, die sozusagen sehr ostdeutsch ist durch die DDR-Prägung, aber eben auch eine ostdeutsche Geschichte noch heute ist. Also hier ist der Brückenschlag relativ, ja, einfach.
Schön, freut mich. Also interessiert mich sehr. Weil das ist, Eulenspiegel kennt man so als Begriff, aber mehr weiß ich darüber, bin ich sehr gespannt.
Also ich fange mal so mit ein paar Hard Facts an, wie man so schön sagt. Also das Ding, wie gesagt, wöchentlich in der DR 500.000 Exemplare gab es davon. Mhm. Und natürlich viel mehr Leser. Es war das einzige satirische Magazin der DDR. Also es gab keine Konkurrenz. Man vermutet, dass wohl wöchentlich 1,5 bis 2 Millionen Leser waren. Und das Abo war so begehrt, dass man es weiter vererbt hat. So, die Zeitschrift damals 30 Pfennig gekostet, also jetzt auch gar nicht so teuer. Jetzt bei einigen fängt es wahrscheinlich an, schon so irgendwie zu rödeln. Moment mal, Satire, DDR, geht das überhaupt? Und das wird natürlich auch ein Thema sein, weil es natürlich nicht nur die Zeitschrift ist, sondern wie macht man eigentlich so eine Satirezeitschrift? Und die Geschichte fängt tatsächlich damit an, dass also als der Berliner Vereinigungsparteitag von KPD und SPD damals in der 1946 war, gab es die erste Ausgabe und die hieß noch Frischer Wind. Der Name kam aufgrund einer sowjetischen Operette. So, und da merkt man schon, das kam dadurch, das war nämlich eine Presselizenz von der sowjetischen Militäradministration. Also war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, 1946. Damit hieß der Eulenspiegel also noch gar nicht Eulenspiegel, sondern es kam ein bisschen später. Im Grunde war das Ziel, erstmal nur so ein billig zu erwerbendes Witzeblatt zu haben. Das war eigentlich die Idee. Da fingen sozusagen schon die ersten Probleme an, nämlich der erste Chefredakteur war selber eigentlich KPD-Mitglied, also sozusagen die Kommunistische Partei Deutschlands, für diejenigen, die die Abkürzung nicht kennen. Der wurde dann aber 1950 aus der SED, dann also der praktisch Nachfolgepartei, dann ausgeschlossen und ist auch kurz danach gestorben. Und da gibt's so einige Aussagen, dass, ich sag mal, heute würde man das Wort Mobbing benutzen, das trifft's wahrscheinlich nicht ganz, aber ich glaube, für einen Podcast reicht's erstmal aus. Und dann zum 1. Mai 1954, in dem Jahr, wo dann mein Vater geboren worden ist, da ist dann die Zeitschrift in Eulenspiegel umbenannt worden. Das war auch so ein bisschen so die Zeit des sogenannten politischen Tauwetters, nämlich Stalin ist ein Jahr vorher gestorben in der Sowjetunion 1953. Also man konnte so ein bisschen was anderes machen. Und dieses Tauwetter hatte zum Beispiel auch zur Folge, dass du nicht nur den Eulenspiegel hattest, sondern da sind die ersten Kabaretts entstanden. Neue Zeitschriften kamen wie das Magazin, die Wochenpost, die Sibylle. Also da sozusagen an das alles ein bisschen weiter zu werden. Und der Chefredakteur, der damals also dann den Eulenspiegel machte, der Walter Heinowski, der sagte, Zitat, mir schwebte ein satirisches Imperium vor und erstaunlicherweise wurde mein verwegenes Projekt abgesegnet. Also man merkt auch so, Satiriker haben auch damals immer so diesen kleinen Ton gehabt. Genau, es gab auch noch einen Westberliner Uhlenspiegel, also so ein bisschen so das, also die alte Form von Eulenspiegel. Und das ist aber 1950 dann in Westberlin gestoppt worden. Ja, und dann ist aber der Walter Heinowski, der ist relativ früh dann aber raus, also 54, wie gesagt, Eulenspiegel Umbenennung, 56 ist er raus, aber spannend über den Typen, der hat erstens das Dokufilmstudio in Berlin Adlershof gegründet. Er hat 1959 auch das Sandmännchen hervorgebracht. Also der Typ hat einiges sozusagen in der DDR etabliert und dann kam ein Chefredakteur, der echt lange war, nämlich von 1967 bis 89. Also das ist echt eine lange Zeit. Er hatte dazu gesagt, weil jetzt wird es sozusagen nochmal interessant, welche Rolle hatte der Eulenspiegel? Und er sagte, der Eulenspiegel ist für mich und meine Vorgänger ein originäres Kind der DDR gewesen, das mit dem System stand und fiel. Wir waren keine fünfte Kolonne, kein Widerstandsnest, wir wollten die DDR besser machen. So, das war so das, was er später auch gesagt hat. Ich will jetzt sagen, nicht Memoiren, aber in seinen Erinnerungen. Der Eulenspiegel war natürlich, also das ist ja ein Auftrag der DDR-Regierung gewesen. Das heißt also, man wollte schon, dass Satire stattfindet. Und der Eulenspiegel, der war ja auch ein Hofnarr, der ein bisschen auch bedeppert war. Und die Idee war natürlich, also ein bisschen auch so einen Kanal der Bevölkerung zu geben. Also ich habe mal das vielleicht nur so am Rande, ich habe da mal so geguckt, was gab's denn eigentlich so an Satirezeitschriften so in anderen Ländern, zum Beispiel wie in der Sowjetunion. Und da gab es tatsächlich eine Satirezeitschrift, die hatte eine Auflage von 5 Millionen. Und es gibt so einige Forschungen, die festgestellt haben, dass diese Satirezeitschrift sich erstaunlich viel herausnehmen durfte. Also da hat auch die Sowjetregierung hat da irgendwie viel zugelassen, weil das wohl ja Teil der Vorstellung war, dass man so ein bisschen vielleicht auch die Bevölkerung damit ruhig halten konnte. Aber es gibt natürlich immer so ungeschriebene und geschriebene Regeln, wie man denn sozusagen Satire macht, so dass sie aber trotzdem erlaubt ist. Und es wird immer als indirekte Anweisung beschrieben. Also es ist so, dass die Redaktion, die wählte eigene Themen, also worüber sie sprechen wollten, schreiben wollten oder wie auch immer. So, aber Sie mussten sich dann mit diesen Themen rechtfertigen, und zwar also von der Presselenkung des Zentralkomitees der SED. Also das war die Abteilung. Wenn die dann das vorgestellt haben, das hieß dann immer die Donnerstagsargumentationen. Also das war der Name dafür. Mit anderen Worten, also man musste diese Themen verteidigen. Und ein zentrales Prinzip für den Eulenspiegel war und auch sozusagen für diese Presselenker, dass es nachprüfbare Einzelfälle geben darf. Also wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert hat, war das okay, das aufs Korn zu nehmen, aber es musste eben ein Einzelfall sein. So, mit anderen Worten, Alltag ja, aber keine Systemkritik. Mhm. Ne, das System ist toll. So. Und der Harald Kretschmar, das ist ein Karikaturist, der sehr, sehr viele Sachen dort geschaffen hat. Er hat über 1000 Porträts auch geschaffen im Eulenspiegel. Und Porträts meint natürlich meistens hier auch also Karikaturen von auch öffentlichen Personen. Und er hatte dazu gesagt, eine keineswegs feige, sondern eine auf das möglich gerichtete Selbstzensur eröffnete nur unerwartete Freiheiten. Besonders am Anfang und am Ende der DDR. Der Zensor wollte Kritik schließlich. Die Frage war nur, wie viel und wie weit oben. So, daran merkt man auch schon, also klar, es gab eine Presselenkung, aber in dem Sinne war eigentlich selten also eine reine Form von Zensur, weil man im Eulenspiegel in der Redaktion ein ziemlich gutes Gefühl dafür hatte, was ging. Also, und das, was er eben aber auch selbstkritisch sagt, sie hatten schon eine Selbstzensur. Das heißt, sie haben also viele Dinge gar nicht überhaupt erst da vorgebracht, weil sie wussten, das wird eh nicht gehen. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem sich der Eulenspiegel zu DDR-Zeiten bewegt hat. Warum ich das auch nochmal beschreibe, ohne jetzt natürlich auf die Titanic einzugehen, kann man aber schon mal festhalten, diese Form von Satire war eine andere Satire. Also es ist nicht, die Titanic kann man ja auch ein bisschen so beschreiben, meistens kennt man ja immer nur die Titelblätter, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Die Titanic ist ja so vom Prinzip her Grenzen austesten. Mhm. Und der Eulenspiegel war eher so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, mehr, wie gesagt, so Alltagsgeschichten und weniger so politische Satire. Und das ist auch unter anderem ein bisschen auch Honeckers Einfluss gewesen, also als der dann der oberste Regierende der DDR war, dass man die Flucht ins Humoreske, wie es dann hieß, also erlaubt hat, aber das Politische wurde sehr, sehr stark runtergefahren und war mehr so dann mehr hirnloser Humor, wie es genannt worden ist, also Anekdoten, Alltagsgeschichten und so weiter. Das ist tatsächlich auch nochmal eine Änderung gewesen, weil es gab sehr wohl also Zeiten, wo es auch eine scharfe Kritik gab, aber es ist mehr in die Unterhaltung gegangen. Zumindest dann in den Jahren von Honecker. Es gab tatsächlich auch vorübergehend dann doch mal eine Zensorin, die also wirklich dort eingesetzt worden ist in der Redaktion. Sie hat aber nach mehreren Monaten hat sie praktisch diesen Job dort beendet, weil man im Prinzip gesagt hatte, also die Grenzen wurden mehr oder minder verinnerlicht und somit ist also eine explizite Kontrolle nicht mehr nötig. Ja. Und jetzt kommen wir schon langsam in die heutige Zeit rein. Ich habe ein kleines Video mitgebracht, da muss ich sozusagen kurz erläutern, weil da sind immer so Schautafeln drin, die Frage eigentlich formuliert und sie gibt nur die Antworten und wir werden natürlich nur die Antworten hören, aber ich glaube, man kann sich trotzdem erschließen. Wer ist die Frau, die ich gleich vorstelle? Das ist die Barbara Henninger. Und Barbara Henninger ist bis heute beim Eulenspiegel. Also sie macht Karikaturen und die hat 1967 angefangen. Also das ist mal eine krasse Karriere. Und 1971, also hat noch 5 Jahre gedauert, ist sie dann das erste Mal noch auf der Titelseite mit ihrem Werk auf dem Eulenspiegel gewesen. Sie hat Bücher veröffentlicht, sie hat zig Preise bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Karikaturpreise es gibt, aber es sah so aus, dass sie die gesamte Klaviatur der Karikaturpreise auch gewonnen hat.
Karikaturpreise gibt's lächerlich viele.
So, aber dann hat sie so. Aber da musste ich kurz schalten.
Du kannst ja die Fragen stellen im Video von den Schautafeln. Musst du gleich immer vorlesen.
Na gut, vielleicht schaffen wir das. Auf jeden Fall, das ist nur ein kurzer Beitrag von ihr, aber ich find's mal schön, mal auch zu hören, wie jemand klingt, der eigentlich, also sozusagen sonst, den man nur sieht. Und sie macht natürlich auch so einen kleinen Rückblick. Man merkt ihr auch an, dass sie auch in sich genommen so einen Humor heute noch in sich trägt. Das Video ist allerdings ein bisschen älter. Sie hat 2012 einen Ehrenpreis bekommen und im Zuge dessen wurde dieses kleine Interview mit ihr gemacht, das ich jetzt euch vorspiele. Musik. Frage ist, die sie zuerst bekommt, ihre spannendste Zeit.
Ja, das ist doch klar, die Zeit zwischen 1989 und 1990. Das waren die anarchischen Monate, in denen man stündlich neue Botschaften bekam und ich mit dem Zeichnen gar nicht hinterherkam. Und das kollidierte natürlich mit den technischen Möglichkeiten, die wir damals noch hatten. Da gab es ja noch kein Fax und es gab auch keinen Computer. Das heißt, ich fuhr eben mit dem Auto in die Redaktion, lieferte meine Zeichnung ab und erst wieder nach Hause fuhr, war die Zeichnung schon wieder altbacken.
Jetzt kommt das Thema Zensur in der DDR.
Ich half mir dann, und meine Kollegen machten das auch so, eben mit Verschlüsselung. Wir haben also unsere Botschaften in Märchen verpackt oder in geschichtliche Adaptionen. Und das Schöne war ja, dass unser Publikum darauf eingestellt war und es fertig brachte, alles wieder schön zu dekodieren.
Und jetzt erzählt sie was zu ihrer Arbeitsweise.
Wie beim Dampfradio, so wie in alten Zeiten mit Feder und weißem Papier und Tusche. Also nicht auf dem Computer. Und die Farbe gebe ich rein mit Pastellkreiden. Da wird ordentlich reingerieben auf Dauer. Deshalb glänzen meine Zeichnungen so, weil ich da Kraft anwenden muss. Und das hält aber dann auch. Also ich hoffe, das überlebt mich alles.
So, und jetzt kommt moderne Technik, Ausrufezeichen.
Ich vergleiche das immer mit dem Auto. Früher fuhr ich ein Trabant und wenn da was schiefgegangen ist, da habe ich mir die Strumpfhose ausgezogen, hatte schon Keilriemen und vom Vergaser verstand ich auch ein bisschen was, da blies man und putzte und dann klappte das wieder mit der Zündkerze und so. Heute mache ich die Motorhaube auf, verstehe gar nichts, mache sie wieder zu und hole den Fachmann. Und so ist es beim Computer. Also ich benutze ihn, wenn er läuft, wenn er nicht läuft, bin ich Näse. Ja, das sollte man vielleicht mal sagen, wenn man 74 ist und mit 65 angefangen hat, sich in dieser neuen Welt, also der Computerwelt, erstmal einzuarbeiten. Es gibt Leute, die es bis heute nicht geschafft haben. Und das sind meistens Männer, muss ich schon mal sagen. Ja. Also wenn sie es angehabt haben, können sie es mit verwenden, ich weiß nicht. Haben sie es angehabt? Ja.
So, wo wir gerade, übrigens, wenn die Leute das denn hören hier, ich finde, sie erinnert mich, weil es ja gerade zeitgenössisch ist, sie erinnert mich total an Rita Süssmuth vom Äußeren. Also wir haben gefragt,
stimmt,
wie sieht die Frau aus? Eigentlich wie Rita Süssmuth in den 90ern.
Das stimmt. Ja, und wie es sich gehört, kommt natürlich so eine Frage wie letzter Wunsch vor dem Weltuntergang.
Ja, ich möchte, sollte es sowas geben wie ein Grab. Ich weiß nicht, ob Engel kommen, die mal ein Grab schaufeln. Eine Windmühle darauf gebaut werden, gesteckt werden, weil ich alles liebe, was sich bewegt. Und ich hoffe, 21. Dezember, war das so? War das der Tag? Rasselt's ordentlich. Das mag ich.
Ach so, kleiner des Maya-Kalenders, ne?
Eigentlich. Ja, genau. Da gab's ja sogar einen Film, der 2012 hieß. Jetzt denkt man so, hä? Da gab's noch Leute, die dran geglaubt haben und das zum Teil eines Interviews gemacht haben. Ja, also ihr seht.
Sehr sympathisch.
Sehr sympathisch und jetzt versteht man auch so ein bisschen, wo sozusagen auch hier Humor liegt, nämlich auf der Zunge und im Herzen. Sehr, sehr schön. Also wir haben ja tatsächlich ja auch in dem Sinne gar kein Happy End, weil es ist ja noch gar kein Ende. Als die Wende dann kam, also erstmal war das für Eulenspiegel tatsächlich so die geilste Zeit, hat sie ja auch erwähnt. Da habe ich auch gleich nochmal was mitgebracht, nämlich ein Ding, was der Eulenspiegel gemacht hat, ist, dass sie das neue Deutschland sozusagen gestaltet haben. Also das war so eine Rubrik, aber mit dem kleinen Twist, dass sie das so geschrieben haben, als ob die Wiedervereinigung umgekehrt abgelaufen wäre. Nämlich, dass die DDR die BRD praktisch eingenommen hat. Und damit schreibt sie sozusagen die Geschichte komplett anders und hat so die Wiedervereinigung an vielen Punkten sehr schön aufs Korn genommen. Und die Rubrik war so beliebt, dass als der Eulenspiegel Ende der 90er es einstellen wollte, die Proteste durch die Leser so groß war, dass sie das fortgeführt haben. Und es gibt sogar auch so ein Sammelband, Das kann man sich heute immer noch kaufen, wo sie 15 Jahre Best-of gemacht haben. Und da würde ich so gerne mal mit dir reingehen. Mhm. Ich lese mal so ein bisschen vor, also was so an Überschriften da waren, dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Losging, also es ist auch genauso gestaltet wie das Neue Deutschland. Also für einige, die es nicht kennen, das Neue Deutschland war eine sehr, sehr große Tageszeitung in der DDR. Ich würde mal sagen, so die wichtigste. Unheimlich viel, also so Propagandaquatsch, also wenn man sich das heute durchliest. Das Neue Deutschland gibt es heute noch. Das ist im Grunde genommen so noch linker als die Taz. Also Taz war ja immer so, hat man immer gesagt, das sind die Grünen. Beim Neuen Deutschland kann man sagen, das ist so damals PDS und dann die Linke. Die haben so die ganze Gestaltung genommen und auf der Titelseite steht dann zum Beispiel: Ich bin stolz auf meine Wessis. Erinnerungen von Otto Walkes, Mitglied des Politbüros der ZK der SED zum Jahrestag der Deutschen Einheit. So, und da sieht man dann schon in dem Inhaltsverzeichnis, Seite 5, wie die Bundesbürger 1990 der DDR-Mark entgegenfiebern. Wie human Ex-Politiker der BRD im Umerziehungslager behandelt werden. Oder Seite 15, wie man Trabantwerk unter Türkheim den neuen GTI entwickelte. Oder Seite 31, wie die DDR das Internet erfand und die Welt zum Staunen brachte. Und so ist es praktisch so vom Stil her. Mhm. Und da gibt's, also das sind dann ganze Artikel auch und nehmen teilweise auch echte Fotos, die es gibt, aber drehen einfach das Ganze immer. Also zum Beispiel auch das Thema DDR-Mark, ja, ein Volk im Freudentaumel, Geld ist nicht alles, aber die DDR-Mark schon. Umtauschaktion ging reibungslos über die Bühne und da zeigen die halt Leute, wie sie vor der Wechselstube der Staatsbank der DDR stehen.
Also da hat so quasi der Film Goodbye Lenin alles geklaut.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich dadurch auf jeden Fall inspirieren lassen hat. Oder da ist zum Beispiel auch ein kleiner Mini-Artikel, wo dann steht, auf der Flucht, Fragezeichen, und da ist dann also Helmut Kohls Bild daneben. Oder auch, wir wissen ja, Stasi-Gebäude wurde ja gestürmt, ne, und hier ist eben die Geschichte Pullach gestürmt. Der Volkszorn überwindet Festungsmauern der BND-Spitzelzentrale bei München. Also das ist so ein bisschen so eine Rubrik gewesen, die eben auch aus einer ostdeutschen Perspektive ganz klar die Wiedervereinigung dort sozusagen mitgemacht hat. Und ich habe mir jetzt mal den Witz auch erlaubt, mal zu gucken, Titanic und Eulenspiegel, was sind gerade deren aktuelle Titelseiten? Also da sind jetzt, die sind erst vor wenigen Tagen rausgekommen, also das sind jetzt die Ausgaben, praktisch die März-Ausgabe, wenn man es konkret nimmt. Und beim Eulenspiegel ist Friedrich Merz drauf und hat eine polierte Fresse. Also ihm fehlen so ein paar Zähne und ein bisschen Blut kommt aus der Nase. Und die Schlagzeile ist: private Zahnbehandlung für alle, so günstig ist Fresse polieren. Und dann ist sozusagen noch so eine kleine Sprechblase von Friedrich Merz, wo dann steht: hat mich nur ein paar Volksbeschimpfungen gekostet. Und die Titanic, die hat Hitler auf der Titelseite. Und da steht: werde ich noch gebraucht, wie KI den Faschismus übernimmt. Also man merkt, es sind zwei sehr unterschiedliche Geschichten, die man jetzt hier auch genommen hat. Also das ist Titanic heute und Eulenspiegel heute. So, es gibt bei der Titanic gibt es allerdings eine Titelseite, die bei Ostdeutschen, glaube ich, auch sehr bekannt ist. Und vielleicht kennst du die auch. Es gibt ja die sogenannte Zonen-Gabi. Und es gibt so ein Foto, wo sie
Meine erste Banane,
sie aber eine Gurke in der Hand hält.
Habe ich mehrmals als Postkarte geschenkt bekommen, als ich in Köln gewohnt habe. Und alle Leute, ich kenne es noch nicht.
Ja, also so viel zum Thema auch Satire und Wiedervereinigung. Aber dieses Motiv mit der Zonen-Gabi gilt als eine der Sachen, wo im Prinzip Ost und West gleichermaßen gelacht hat. Also mal so interessant, wie das so historisch dann gemacht wird.
Und wir weiß ja, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, dessen Namen wir nicht sagen, der Spitzname Zonen-Gabi hatte in Köln.
Ach, stimmt.
Und ich glaube sogar im Internet so hieß als Nickname.
Ja, und heute, also der Eulenspiegel oder der Verlag, wie gesagt, scheint zu blühen und zu gedeihen, weil die eben auch nicht nur diese Zeitschrift haben, sondern mit diesem Namen eben auch so Bücher mit eben Karikaturen aus ihrer Zeitschrift natürlich kombiniert verkaufen. Wir hatten auch immer einen Eulenspiegel-Kalender, also auch jedes Jahr Eulenspiegel-Kalender gekauft. Es gibt sogar ein Newsletter, es gibt natürlich eine Website, es gibt einen eigenen Laden. Also die halten sich ja so über Wasser. Die Druckauflage ist jetzt nicht mehr so riesig, also wir sind bei 43.000 ungefähr, zumindest das war die letzte Zahl, die ich finden konnte, aber man sieht eben, Print geht generell runter. Aber interessant ist, 80% der Leserinnen und Leser sind aus Ostdeutschland. Also es ist ganz klar eine ostdeutsche Satirezeitschrift und ist sozusagen Teil auch immer noch eines ostdeutschen, ja, Lebensgefühls, würde ich sagen. Kleine Randanekdote. Der Chefredakteur vom Titanic, also viele kennen Martin Sonneborn wahrscheinlich, die anderen Chefredakteure vielleicht nicht so bekannt. Wer Martin Sonneborn nicht kennt, der ist jetzt EU-Parlament und ist damals für die Partei eingetreten, auch eine Satirepartei. Und er hat ein Praktikum beim Eulenspiegel gemacht, Ende 1995, war nur kurz, aber Berührungspunkte. Und gegründet wurde eigentlich der neue Verlag tatsächlich von einem ehemaligen oder eigentlich von zwei ehemaligen Eulenspiegel-Mitarbeitern. Also die waren beide Redakteure. Der eine Redakteur kam relativ spät vom Neuen Deutschland 1986. Und ja, also mit anderen Worten, die haben sich sozusagen selbst auch über Wasser gehalten. Es brauchte also keine Treuhand für Satirezeitschriften. Ja, und es gab mehrere natürlich Skandale, weil häufig ist es so, dass Satirezeitschriften natürlich mal über die Stränge schlagen. Aber ich würde mal sagen, so der größte Skandal, in Anführungszeichen, den die Eulenspiegel betroffen hat, war 1994, die April-Ausgabe. Dort war Franziska van Almsick, viele kennen sie wahrscheinlich noch, sie war damals das junge Schwimmwunder. Und sie war 16 Jahre alt zu der Zeit und sie war auf der Titelseite vom Eulenspiegel schwanger. Und die Überschrift war Franzi schwanger, was die Medien noch verschweigen, Schwimmhallen hygienisch nicht einwandfrei. Und Franziska van Almsick hat dagegen geklagt, sie hat gewonnen und diese Ausgabe wurde verboten. Sie ist also, bis heute darf sie praktisch nicht vertrieben werden. Man wird natürlich Bilder finden und so weiter, aber die Ausgabe ist damit verboten worden. Und das war sozusagen so der größte Schlag. Es gab noch ein paar, wo die auch sich einigen mussten finanziell. Aber das mal so am Rande, was so der Eulenspiegel auch noch hatte. Und vielleicht ganz zum Schluss noch diese ostdeutsche Rolle, also das Eulenspiegel ja auch, also das auch nutzt, also das ostdeutsche Publikum und das auch bewusst anspricht und diese ostdeutsche Perspektive reinbringt, ist hier, passt so ein bisschen zu dem, was wir häufiger jetzt in letzter Zeit auch thematisieren, dass man so ein bisschen wieder so ins Ostalgische abrutscht, also dass man so eigentlich das Kritische aus der Vergangenheit immer mehr ausblendet und irgendwie so eine Art möglicherweise Identität schafft, die, ja, ich sag jetzt mal nur so die Hälfte darstellt. Und du hast es vielleicht mitbekommen, aber vielleicht auch nicht, vor wenigen Tagen, also noch sehr, sehr frisch, ist eine neue Zeitung auf den Markt gekommen.
Ja, ich also habe das ist gehört, aber ja, ich da nicht mit beschäftigt. Ja.
So, also das ist die Ostdeutsche Allgemeine und dahinter steht der Verlag auch von der Berliner Zeitung, wo Holger Friedrich, ein Millionär, die Berliner Zeitung damals gekauft hat, der sehr kritisch auch betrachtet werden muss, also oder wird auch kritisch betrachtet. Also die Berliner Zeitung wird häufig so, ja, so ein bisschen mittlerweile als Moskauer Propagandablatt manchmal beschrieben, wenn man es also sehr zugespitzt macht. Deswegen muss man da sehr genau auch hingucken, wenn er jetzt eine neue Zeitung gründet. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil ich glaube, seit einem Jahrzehnt ist keine Zeitung mehr gegründet worden. Und wenn ich Zeitung sage, dann meine ich auch, dass es wirklich gedruckt wird. Man wird das jetzt noch nicht überall finden. Man wird es wahrscheinlich in Westdeutschland etwas weniger finden als in Ostdeutschland. Aber auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, die man jetzt machen kann. Es gibt auch eine Website.
Wer den Ostkindern ein Abo schenken, würde ich gerne geschenkt.
Nee, es muss kein Abo sein, aber vielleicht mal eine Ausgabe. Sie ist allerdings nicht täglich, sondern also es ist eine wöchentliche, ein wöchentliches Printprodukt, aber sie berichten täglich und versuchen so ein bisschen eben die Welt aus einer ostdeutschen Brille zu betrachten, was auch immer das heißen mag und ob das überhaupt notwendig ist.
Ja. Bei mir im Haus hat jemand die Süddeutsche Zeitung abonniert. Wenn man die Ostdeutsche, dann muss man die nicht verwechselt, dann wenn die gleichzeitig kommt, immer einmal die Woche.
Ja, aber ich finde es trotzdem, also jetzt als Medienmensch, ne, der in der Kommunikation ist, finde ich es natürlich ein spannendes Experiment. Es ist ein sehr junger Chefredakteur, der vorher bei der Freitag gearbeitet hat. Übrigens ein Westdeutscher. Also es ist so, es ist jetzt sozusagen nicht automatisch ostdeutsche Perspektive von Ostdeutschen unbedingt geschrieben, sondern auch da hat in den sozusagen Redaktionshäusern auch eine Wiedervereinigung stattgefunden. Ja, aber wie gesagt, erst eine Ausgabe rausgekommen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt hier dieser Aufnahme, also noch richtig frisch. Beobachten wir das Ganze mal.
Passt und, ja vielleicht auch zu den alten Satire, wollte ich gerade sagen, passt ja auch ein bisschen zur alten Satire, dass es umgekehrt ist, dass jetzt ein westdeutscher Chefredakteur in den Osten gekommen ist und für eine Zeitung zu arbeiten.
Naja, das ist ja ein bisschen auch das, was wir auch mit Höcke besprochen haben, also der jetzt sozusagen mit einer Simson irgendwie herumfährt und im Prinzip so einen auf Ostdeutsch macht, nur weil er in Thüringen lebt, aber ja ein reiner Westdeutscher ist, er klingt auch doof, aber aus Westdeutschland kommt, aber im Grunde genommen diese Ostdeutsch-Tümmelei einfach mal mitmacht. Und ich nehme ihm das aber einfach nicht ab. So, das ist meine persönliche Meinung dazu. Und damit habe ich auch das Thema Eulenspiegel auch abgeschlossen. Von der Vergangenheit zur Zukunft.
Du hast allerdings eine Info vergessen, die möchte ich jetzt nachreichen.
Weil sie sehr gerne.
Und zwar Barbara Henning, ne? Hat noch keine Windmühle bekommen auf ihr Grab, weil sie lebt noch.
So ist es.
Und ich war auf ihrer Website gerade und sie ist sehr modern. Sie hat sich offensichtlich seit 2012 sehr gut im Internet den neuen Mediencomputer eingefunden. Sehr professionell.
So sieht's aus, ja. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir demnächst nochmal von ihr.
Und auf der Seite über mich ist nur eine Karikatur, wie sie ein Hörgerät ans Ohr hält, aussieht wie eine Oma ohne Zähne und Buntstift unterm Arm.
Ja, in dem Video, was wir natürlich in den Shownotes auch ranhängen, könnt ihr auch nochmal schauen. Sie macht dann auch eine Karikatur von sich selbst, also hat im Grunde genommen so eine Art Selbstporträt, das sie dort, glaube ich, dann auch mal gerne nutzt.
Schönes Thema. Ich freue mich richtig. Ich muss mal gucken, wie ich da rankomme. Wird es ja geben. Ich hätte jetzt total Bock, mir mal Eulenspiegel aus DDR-Zeiten mal anzugucken.
Also man findet sehr viel. Mhm. Also von daher guckst dir an.
Also eben, ich hatte jetzt auch sagte, noch, wir konnten Spitze sein. Das umformulieren unsere Leser, werden es schon gemerkt haben. Also wenn ich das heutzutage lese, denke ich mir, ist das weiß gewaschen oder ist das, erkenne ich diese Tiere drin? Also das finde ich sehr spannend. Da werde ich mal mich mit beschäftigen.
Ja. Dann würde ich mal sagen, Bild oder Bier?
Heimatkunde. Heimatkunde, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ich bin ja schon wieder, es geht ja bei mir um Essen. Es tut mir leid, du hast wieder Hunger, ich weiß. Und ich schicke jetzt ein Foto, was ich im Internet gefunden habe. Ich habe weder die Rechte, es zu veröffentlichen, noch weiß, wer es gemacht hat. Aber es ist scheißegal, halt die Sache heutzutage im Internet. Wen interessiert Urheberrecht bei Schnappschüssen? Niemanden. Verklagt mich doch. Du kannst wieder erklären, was du auf dem Foto siehst. Übrigens, Disclaimer, es sieht sehr modern aus, ist es aber nicht. Es ist von 91 und durch jemand, der es auf Facebook hochgeladen hat, offensichtlich durch eine KI gejagt und ein Farbfoto draus gemacht.
Oha. Manipulation überall, wo man hinschaut. Ja, was ich sehe, ist eine Straßenkreuzung oder ein Teil davon mit zwei Autos. Und im Hintergrund wird es deutlich hügeliger, aber nicht Hügel, sondern ältere Gebäude. Ich kann leider nicht sagen, was für ein Baustil es ist, aber sieht eher aus, was aus dem 20. Jahrhundert, aber eher Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann sind da noch so Holzbuden oder so davor, wo ich glaube, normalerweise ein Imbiss auf hat, aber der Imbiss nicht auf hat.
Oder ich glaube, der Imbiss hat auf, es ist, die KI hat es, glaube ich, ein bisschen verfälscht. Ah.
Also irgendwelche Leute stehen auf jeden Fall davor. Ja, das ist es. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, was du mit diesem Bild ausdrücken möchtest. Ich bin gespannt. Was ihr nicht sehen könnt gerade, dass während Danny ansetzen wollte, die Kamera, also diese virtuelle Kamera, auf sein Gesicht gezoomt hatte und dieses Einatmen und das Zoomen einfach gerade parallel war und darüber musste ich jetzt einfach lachen. Aber freut euch, wenn es irgendwann mal einen Videopodcast von uns gibt. Falls ihr von uns einen Videopodcast sehen wollt, hinterlasst es in den Kommis, wie man früher bei Influencern gesagt hat.
Auf gar keinen Fall. Bitte keine
Kommis. Das Bild.
Bitte keine Drukos. Also, das ist Sondershausen. Man sieht, glaube ich, ein Fiat Panda ist das, also ein VW Golf 1 oder ein 2er. Ne? Muss 91, 92 gewesen sein, sehr, sehr früh. Da steht heute die da steht heute die Galerie drauf, so ein großes Einkaufszentrum. Also das gibt's alles nicht mehr. Da, wo es steht, ist ja so ein riesen Einkaufszentrum. Hinten sieht man das Sondershäuser Schloss und die alte Post. Und dieses Foto habe ich zufällig im Internet gefunden auf so einer hier Heimatseite und ich habe mich total, kennst du das, wenn man so Sachen sieht, an die man 30 Jahre nicht gedacht hat, dann zerzuckt es einen so. Und bei diesem Foto hat es mich so gezuckt, weil es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, weil ich auf diesem Platz sehr oft war. Gegenüber war eine Buchhandlung, wo ich als Schüler immer hin musste, Bücher kaufen. Und jetzt kommt's, ich habe dieses Foto mitgebracht, weil sich meine jugendliche Geschmacksbildung dort ausgeprägt hat. Und zwar sieht man dort, und ich weiß gar nicht, ich glaube, das muss Kapitalismus nach der Wende gewesen sein, links ist eine Pommesbude, ja, und rechts ist eine andere Pommesbude. Mhm. Links die Pommesbude hat Pommes gemacht in Schal, gesalzen, mhm, Mayo Ketchup. Rechts die Pommesbude hat Pommes gemacht in Spitztüten mit Paprikapulver. Und jetzt frage ich dich, Alex, und alle da draußen, die uns hören, zu welcher Pommesbude wärst du als Kind für eine 1,50 Mark immer gegangen?
Das Schlimme ist, ich habe so Hunger. Ich möchte einfach jetzt Pommes wegen dir haben.
Du wohnst in Sülz, du kannst dir gleich Pommes kaufen.
Also früher habe ich zur Tüte gegriffen.
Ich muss ehrlich sagen, ich fand's ekelhaft. Und wenn mal die Pommesbude links zu hatte und ich musste diese Paprika-Pommes essen, ich habe nicht verstanden als Jugendlicher, als Kind, warum macht man sowas? Warum macht man geile, goldbraun ausrisierte Pommes kaputt mit Paprikapulver? Und vor allem so eine Spitztüte, wo zwangsläufig unten die Hälfte der Pommes zu matsch werden, weil sie natürlich Feuchtigkeit abdampfen wollen, was sie nicht können. Ich habe es nicht verstanden und war so froh, musste, glaube ich, nur zweimal die Paprika-Pommes essen, dass es diese andere Pommesbude gab. Und gleichzeitig habe ich, was ich mir als Kind nie gefragt habe, aber jetzt eben frage, warum gab es da bitte zwei Imbisse Tür an Tür, die offensichtlich nichts miteinander zu tun hatten? Was ist das? Was ist denn das für eine Marktlogik?
Ja, aber beide haben anscheinend lange Zeit überlebt, oder?
Ja, bis diese Galerie gebaut wurde. Aber das ist ja wie in diesen Sketch, die man auf TikTok sieht, wo zwei Leute Melonen verkaufen, der eine macht die mehr billiger, der andere teurer. Also da muss ja ein harter Kampf gewesen sein, dass mir als Kind nicht so bewusst war. Und man konnte, meine ich, auch reingehen. Die hatten so eine Art Innengastronomie auch. Ganz komisch war das. Aber ich war oft da. Es war so ein zentraler Ort, ein Busbahnhof in der Nähe. Und ich habe dieses Foto gesehen und dachte, oh, so sah das, stimmt, so sah das aus. Weil ich habe es total vergessen.
Mhm. Ja, das, weil du das gerade jetzt auch mit der Galerie erwähnst, da gibt es auch so einige Orte, wo ich schon vergessen habe, wie das früher ausgesehen hat. Und dann, wenn ich manchmal so Fotos dann aufmache, zum Beispiel so aus der Rostocker Innenstadt, wo ich dann erstmal so denke, ja, wow, ja, das war ja mal ganz anders. Da sind jetzt irgendwie Einkaufszentren oder teilweise komplett neue Gebäude. Aber ich habe mich eben auch schon lange auch an die ganz neuen Gebäude so gewöhnt, dass ich dieses alte Bild gar nicht mehr habe vor Augen.
Und was mich immer total fuchsig macht, wie man so sagt, wo ich herkomme, aus Köln, fuchsig macht, ist, kennst du ja auch, man sieht dieses Bild und auf einmal habe ich Erinnerungen, die ich nie hatte und jetzt frage ich mich, sind die eigentlich echt oder finde ich die gerade, weil ich sehe auf einmal dieses Bild und weiß noch genau, ach ja, da stimmt, da hast du mal angestanden und da war mal später eine Plan, da konnte man, da ging man rein, da war der Eingang, da saß man so ein dicker Mann und hat geraucht, so, krass, irre, also entweder ist das alles in meinem Kopf gespeichert oder der Mensch ist so gut in sich selbst belügen, dass ich meine Fantasie zu einer Erinnerung form. Weil auf einmal, ich kann es quasi riechen, wie die Pommes gerochen haben gerade. So,
das ist eine Collage von Erinnerungen.
Und die Farben auch, viel bunter, als ich in Erinnerung habe. Es war viel weniger DDR auf dem Foto. Ja, und bis heute, was hat es mit uns zu tun, ist ja immer die Frage, ne? Heute, früher, jetzt. Ich hasse bis heute zum Beispiel geriffelte Pommes oder Wedges. Ich finde, es gibt nur eine Art von Pommes und das sind gerade lange Pommes in einer mittleren Stärke, die ordentlich frittiert sind. Alles andere ist Kokolores. Ich weiß, hartes Thema, mit der Kneifzange gefasst, gerade in der Zeit in politischen Situationen, heikles Thema, aber ich stehe zu meiner Meinung. Wie stehst du zu Pommes heute?
Oh, ich muss sagen, also gerne wird ja auch der Vergleich zwischen den zwei großen Fastfood-Ketten Burger King und McDonald's gemacht, weil die ja ihr Pommes ein bisschen anders machen jeweils. Also ich mag auch, wenn sie eher so länglich dünner sind und ein bisschen knusprig. Aber ich muss sagen, wenn sie richtig geil so auf belgische Art gemacht werden, also dann dürfen die auch gerne dicker und größer sein. Aber dann muss man das auch können, weil sonst, wenn die nicht richtig gemacht sind, dann sind die ganz schnell so mehlig innen. Dann lieber so eine hängende Pommes aus McDonald's.
Ich war ja immer Burger King Pommes früher, als ich noch zu McDonald's Burger King gegangen bin. Da war ich immer Pommes Burger King. Als Kind natürlich Pommes McDonald's und heute mache ich nur noch Pommes selber.
Wow.
Was scheiße ist. Muss man ehrlich sagen, es gibt Convenience-Produkte, die immer besser sind als selbst zu machen. Pommes gehört eigentlich dazu. Mit so Wässern und Kartoffeln schneiden und trocknen. Es wird nie so schön wie McDonald's Pommes.
Aber da bringst du mich auf ein Thema noch. Wir haben damals häufiger mal Pommes aus der Tiefkühltüte zu Hause gemacht. aber im Backofen.
Ah ja, Backofenpommes kann ich als Kind nur.
Und ich habe diese Pommes eigentlich nie gemocht. Also da braucht man wirklich Ketchup, weil die immer für mich total mehlig geschmeckt hatten.
Ja, trocken mehlig haben sie nach oben gebogen und eine Seite war mal verbrannt.
Ja, also das war irgendwie das ist keine Erfahrung, die ich vermisse, muss ich ehrlich sagen.
Liebe Kinder, als wir Kinder waren, gab es keine Airfryer. Wir haben in einer Zeit gelebt, in der wir quasi nichts hatten. Die Heißluftfritteuse war für uns ein unerreichbares Produkt der Zukunft. Wären Aliens auf der Welt gelandet, hätten uns eine Heißluftfritteuse gegeben, wir hätten nicht gewusst, was wir damit tun sollen.
Langsam glauben die Leute, wir haben getrunken.
Apropos. Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing, Danny.